Die Presse.
Mein Name ist Eva Winreuter und das ist, was wichtig ist. Und ich darf Sie zu unserer zweiten Spezialfolge zum Thema Wienwahl begrüßen. Meine Kollegin Christine Meierhofer,
hallo,
und ich befassen uns heute mit der Macht, die die Bezirksvorsteher haben. Denn auch die werden am 27. April gewählt. Was können die Bezirksvorsteher laut Stadtverfassung also und was nicht? Und wo speist sich ihre Macht? Das erzählt uns gleich mein Kollege, unser Wien-Politik-Experte Martin Stuhlpfarrer. Außerdem gehen wir danach noch auf aktuelle Entwicklungen im Wahlkampf ein. Doch davor noch eine kurze Werbepause.
Österreichs beliebtester Erklärpodcast feiert Geburtstag. Erklär mir die Welt wird 7 Jahre alt und feiert mit 7 Spezialfolgen, in denen sich Host Andreas Sator mit seinen Gästen auf eine Reise begibt und sich dabei von ihnen die Welt erklären lässt. Wie kommt etwa das Klopapier von der Fabrik in den Supermarkt? Was muss man übers Reisen ins All wissen? Und wie lebt es sich eigentlich im thailändischen Dschungel? Vom Astronauten bis zur Bestatterin erzählen Gäste von ihren Reisen und was sie dabei erlebt haben. Zu hören gibt's die 7 Spezialfolgen von Erklär mir die Welt ab 28. März, überall wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören und mit Erklär mir die Welt jede Woche besser verstehen.
Hallo Martin.
Hallo.
In Wien werden am 27. April der Landtag und der Gemeinderat gewählt. Für alle zugezogenen Wienerinnen und Wiener, die es jetzt wieder vergessen haben, Landtags- und Gemeinderatswahlen sind doch ein und dasselbe in Wien, oder?
Es ist de facto dasselbe. Es sitzen im Landtag dieselben Leute drinnen wie im Gemeinderat. Manche rechtlichen Angelegenheiten muss ein Land beschließen. Nachdem Wien eben als Gemeinde verwaltet wird, tagt der Landtag relativ selten. Das ist wirklich nur bei ausgewählten rechtlichen Dingen, die das Land Wien betrifft. Sonst ist alles Gemeindeebene. Ich würde sagen, so um die 95% sind Dinge, die die Gemeindeebene betreffen.
Mit dem gleichen Personal?
Mit demselben Personal.
Wir wissen, wir wählen also den Gemeinderat und den Landtag. Wir wählen auch in gewisser Weise die nächste Wiener Stadtregierung. Nur funktioniert das dann mit der Postenbesetzung etwas anders als zum Beispiel auf Bundesebene. Die jeweiligen Portfolios, die liegen bei den zuständigen Stadträten. Die werden von den Regierungsparteien der Stadt dann besetzt. Es gibt allerdings in Wien auch die sogenannten nicht amtsführenden Stadträte. Was haben die über?
Das ist vollkommen richtig. Die nicht amtsführenden Stadträte sind irgendwie ein Überbleibsel seit dem Zweiten Weltkrieg. Die sind irgendwie, man weiß es heute nicht mehr genau, man kann es nur abschätzen, irgendwie sind in die Bundesverfassung oder in dieses höhere Bundesgesetz hineingekommen, wo sie eigentlich überhaupt nicht hinkören und absolut nichts verloren haben. Jetzt sind sie einmal da drinnen, deswegen kann man sie nicht so schnell abschaffen. Was sind nicht amtsführende Stadträte oder Stadträtinnen? Die machen eigentlich nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Müssen es gar nicht, dürfen auch gar nichts. Sie haben keine Portfolio, sie haben keine Kompetenz. Die einzige Kompetenz, die sie haben, ist, dass sie im sogenannten Stadtsenat sitzen, bei der Stadtregierung. Der Stadtsenat ist die Stadtregierung der amtsführenden Stadträte mit dem Bürgermeister und dazu kommen dann die nicht amtsführenden Stadträte, die dort auch nicht wirklich mitstimmen dürfen. Sie dürfen das Ganze ansehen, mitstimmen dürfen sie, aber sie haben dort absolut keine Macht. Sie sitzen dort und dürfen nur klatschen oder sagen, nein, das gefällt uns nicht und dann wird es trotzdem beschlossen.
Ja, aber Martin, warum schafft man so etwas nicht ab?
Ja, weil das eben in der Bundesverfassung verankert ist. Und bisher gab es immer eine Diskussion, wenn man die nicht amtsführenden Stadträte abschaffen will, dann muss man auch die Bundesverfassung entrümpeln. Und damit hat es einen Rattenschwanz an Dingen nach sich gezogen, weil natürlich jede Partei schreit, hier, ich würde gern das weghaben, ich würde gern das reinhaben und ich würde gern das weghaben. Und diese Diskussion über die Abschaffung geht, glaube ich, seit den 60er Jahren.
Jetzt wählen wir nicht nur Landtag und Gemeinderat, sondern auch 23 Bezirksvertretungen in Wien, aus denen dann jeweils der Bezirksvorsteher oder die Bezirksvorsteherin hervorgehen. Man spricht ja in Wien auch umgangssprachlich gern von den sogenannten Bezirkskaisern. Welche Macht haben die eigentlich?
Bezirkskaiser ist ja schmeichelhaft, da glaubt man, da sitzt einer, der sagt, ich entscheide alles. Die Praxis ist für die Bezirkskaiser allerdings etwas bitter. Sie können nichts entscheiden, sie haben nicht wirklich etwas zu mitreden. Es tut mir leid, wenn manche Bezirkskaiser das jetzt von mir so hören, aber so schaut die Stadtverfassung eben aus. Sie dürfen nur beispielsweise mit Beschluss in der Bezirksvertretung dürfen sie Anträge an das Magistrat stellen, sozusagen mit der Bitte, das leiten wir weiter. Selber dürfen sie kaum etwas entscheiden, außer der Blumenstrauß kommt auf der Hauptstraße 2 Meter weiter links, 2 Meter rechts oder in der Mitte hin. Manche sagen, die Farbe der Blumen können wir auch noch aussuchen. Sie sind nette Grüßauguste, wo man hingeht und sich beschwert und sagt, bei mir ist so laut, können Sie nicht was machen? Und der Bezirksvorsteher sagt, na.
Also sie sind ein bisschen die Prellböcke für die Bewohner. Aber es gibt ja trotz allem in Wien eine Abstufung. Also es gibt einfach mächtigere Bezirke und weniger mächtigere Bezirke. Wo speist sich deren Macht?
Deren Macht speist sich immer parteiintern. Wenn wir den größten Bezirk in Wien hernehmen, die Donaustadt mit 220.000 Einwohnern oder etwas mehr. Also das ist, glaube ich, jetzt die drittgrößte Stadt, wenn man so nehmen möchte, in Österreich. Wenn dort ein Parteichef sagt, ich habe die größte Bezirksorganisation Österreichs von der SPÖ, dann hat es natürlich entsprechendes Gewicht, weil dort sind 220.000 Leute. Und davon dürfen sehr, sehr viele wählen. Ein riesiges Wählerpotenzial. Wenn dagegen ein SPÖ-Vorsitzender in der inneren Stadt sagt, ich will etwas haben, der hat Einwohner 15.000. Also nicht einmal 10%. Dann wird man eher sagen, naja, erstens, du bist nur Stellvertreter und nicht der Bezirk gehört nicht zu uns, zur SPÖ. Und deswegen, ja eh, komm nächstes Mal wieder.
Das heißt, wenn man einen roten Bezirk hat, der hat dann logischerweise automatisch auch bessere Karten direkt ins Rathaus. Umgekehrt werden dann Bezirksvorsteher von einem anderen Bezirk, ich sage jetzt mal im Grünen, im Siebten zum Beispiel, die werden dann automatisch wahrscheinlich weniger gut behandelt.
Ja, jetzt müssen wir definieren, was gut behandelt ist. Da gibt es immer zwei Seiten und zwei Empfindungen. Offiziell sind alle natürlich gleichgestellt. Und die Stadtregierung versucht offiziell alle Bezirke gleich zu behandeln. Das ist die Realverfassung, wie sie auch gesetzlich festgeschrieben ist. Nur es ist ein Unterschied, wenn damals war ja bei der letzten Wahl Simmering blau, wenn ein blauer Bezirksvorsteher zum roten Bürgermeister geht und sagt, ich will das, 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 wird der Bürgermeister sagen, Entschuldigung, wer sind Sie? Wenn allerdings ein mächtiger roter Bezirksvorsteher zum Bürgermeister geht und sagt, ich brauche das, weil wir haben jetzt bald Wahlen und ich brauche Unterstützung, dann wird es nämlich an eher umgesetzt werden. Obwohl offiziell darf es ja keinen Unterschied geben und offiziell gibt es keinen Unterschied. Aber wir wissen, wie es in der Praxis aussieht.
Und wenn man sich jetzt nochmal die Zuständigkeitsbereiche anschaut, also Schulentwicklung ist ganz klar Stadtregierung. Aber zum Beispiel, ob jetzt eine Straße eben autofrei wird oder, also wo fängt wirklich jetzt faktisch die Entscheidungsgewalt im Bezirk an und wo hört sie auf?
Sie dürfen im Bezirk irgendwelche Straßen verschönern. Sie können auch diverse Straßen zum Beispiel einbahnen, umdrehen.
Parkplätze?
Parkplätze dürfen Sie zu einem gewissen Teil natürlich Ladezonen widmen und Parkplätze umwidmen in Blumenträge. Allerdings gibt es hier ein ganz, ganz großes Aber. Im Verkehrsbereich gibt es ein übergeordnetes Interesse der Stadt, dass der Verkehr fließt. Wenn jetzt ein Bezirksvorsteher sagt, ich mache alles dicht, bei mir fährt keiner mehr und es ist eine hochrangige Straße, dann wird er Besuch bekommen von Juristen, die ihm erklären, wenn du das durchziehst, dann bist du morgen arbeitslos. Das war jetzt überspitzt, aber man kann einen Bezirksvorsteher auch absetzen und man kann auch, nachdem das nicht in seinen Kompetenzbereich geht, eine überrangige Straße zu sperren, kann man das einfach das Magistrat anweisen, das tut sie nicht. Also dass ein Bezirksvorsteher hergeht und sagt, ich sperre den Gürtel, weil bei mir ist es dort einfach zu laut, geht nicht. Eine kleine Gasse, wo, was nicht, einmal am Tag ein Fahrradfahrer durchfährt, den kann er sperren.
Mhm. Jetzt sitzen in den Bezirksparlamenten aber doch so jeweils 40 bis 60 Mitglieder, je nach Bezirk. Wer sitzt denn dann da drinnen? Also ist das ein politisches Sprungbrett für Leute, die noch was vorhaben? Sind das engagierte Bezirksbewohner? Wie darf man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, das ist eine politische Krabbelstube, damit man dort lernt, wie funktioniert Politik. Wenn man dort einen Fehler macht, passiert nicht viel. Wenn jemand im Gemeinderat falsch abstimmt oder als Stadtrat sogar einen Blödsinn macht, dann hat das gravierende Auswirkungen auch auf die jeweilige Partei. Daher werden sehr, sehr viele Leute, die bei einer Partei andocken, die werden zuerst einmal Bezirksrat. Die müssen dann sozusagen Klinken putzen, die müssen mit der Bevölkerung reden und wenn sie gut sind, dann werden sie dort Clubchef oder Clubchefin und dann steigen die weiter auf bis zu einem Gemeinderat, aber viele schaffen diesen Weg nicht. Wir haben ja nur 100 Gemeinderäte in Wien.
Und ist das etwas, das man schon hauptberuflich ausübt oder ist das mehr noch ein Hobby am Anfang?
Sie bekommen eine Aufwandsentschädigung. Das ist jetzt nicht ein volles Gehalt, von dem man jetzt irgendwie leben kann. Der Betrag sind irgendwo ein paar hundert Euro. Also reich wird man nicht, weil sonst wären schon sehr, sehr viele in der Bezirkspolitik. Leben kann man, würde ich sagen, sehr gut als Bezirksvorsteher oder auch gut leben als Stellvertreter.
Moment, Moment, das musst du uns genauer erklären.
Als Bezirksvorsteher hat man ja Berufsverbot. Das bedeutet, er darf keinen anderen Job neben dem haben. Die Bezahlung ist, muss man sagen, sehr, sehr gut für die Verantwortung, die manche haben. Nämlich da bewegen wir uns brutto im Bereich von rund 11.000 Euro. Da ist immer wieder eine Diskussion, beispielsweise wenn ich in einem Bezirk bin mit 220.000 Einwohnern, bekomme ich dasselbe wie in einem Bezirk mit 15.000 Einwohnern. Und das sorgt natürlich immer wieder für Diskussionen, ob dieses Gehalt gerechtfertigt ist. Bei 220.000 Einwohnern sagen viele ja, bei weniger Einwohnern gibt es die Diskussion. Aber ein zentraler Punkt sind ja die Stellvertreter. Jeder Bezirksvorsteher und jede Bezirksvorsteherin haben zwei Stellvertreter. Die bekommen 4.500 brutto und einer ist von der eigenen Partei. Die zweite Vertretung ist von der zweitstärksten Partei und der muss eigentlich überhaupt nichts tun den ganzen lieben langen Tag, weil kein SPÖ-Bezirksvorsteher wird beispielsweise einen Freiheitlichen seinen Bezirk übergeben, wenn der auf Urlaub geht und sagt, pass auf meinen Bezirk auf 2 Wochen und der Freiheitliche sagt, super, den stricke ich jetzt völlig um und ich widerrufe alle Sachen, die die Roten gemacht haben und hurra. Also von dem her sind die Stellvertreter sehr, sehr gut bezahlt, vor allem jener, der den ganzen Tag nichts zu tun hat.
Der von der anderen Partei ist.
Welche Bezirke wirst denn du bei der anstehenden Wahl ganz besonders im Auge behalten, weil sich da ein ganz besonders spannendes Ergebnis auftun könnte?
Ein Klassiker ist natürlich Wien-Simmering. Dieser Bezirk war 2015 blau gefärbt. Man hatte dort den ersten FPÖ-Bezirksvorsteher in Österreich, glaube ich, jedenfalls in Wien. Und das war eine Premiere. Also man muss schauen, also man muss sich fokussieren auf Simmering, ob die Freiheitlichen jetzt wieder ein Comeback schaffen, dass sie den Bezirk wieder erobern können. Das ist noch völlig offen. Man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ein weiterer Bezirk ist natürlich der Bezirk des Bürgermeisters. Da schaut man immer genau hin, wo die Spitzenkandidaten her sind. Und Bezirk des Bürgermeisters ist der 21. Bezirk, Floridsdorf. Und der ist auch ein sehr, sehr spannender Bezirk. Weil nämlich bei der vorigen Nationalratswahl war es der einzige Bezirk, der blau aufgeleuchtet ist. Das bedeutet, die FPÖ hatte nur dort in Wien eine Mehrheit und hat dort die rote Mehrheit gebrochen, was ja natürlich für den Wiener Bürgermeister etwas unangenehm ist, wenn sozusagen direkt vor der Haustür lauter Freiheitliche sein und er ist ein Roter.
Dann lass mich noch eins fragen. Wie wahrscheinlich ist es, dass Michael Ludwig wieder Bürgermeister wird?
Ich würde sagen, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Wir wissen ja laut Mark Twain, Prognosen sind ganz, ganz schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und deswegen würde ich sagen, vorsichtig geschätzt 98%.
Martin, lass uns noch über aktuelle Entwicklungen sprechen. Die Grüne Leonore Gehwessler hat am Dienstag bekannt gegeben, dass sie für die Parteispitze der Grünen kandidieren wird. Ihre Nachfolge von Werner Kogler ist damit so gut wie fix. Wird sich das auch auf den Wiener Wahlkampf auswirken?
Im Prinzip ist nicht zu erwarten, dass sich das auf den Wiener Wahlkampf auswirkt. Es wäre vielleicht eine kleine Auswirkung gewesen, wenn Alma Zadic das Rennen gemacht hätte. Die ist nämlich Wienerin. Leonore Gehwessler ist in Wien nicht verankert. Man kennt sie, ja, und ist auch keine große Überraschung, dass es wird. Nur in Wien, bei den Grünen, ist es so, dass die eigentlich der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin ist nicht so wichtig. Bei den Freiheitlichen gibt es Umfragen, so 80-90% motivierter Spitzenkandidat für eine Wahlentscheidung. Bei den Grünen ist es von allen Parteien, würde ich sagen, deutlich am geringsten, weil die Grünen werden für Inhalte gewählt, nämlich für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit. Und welches Gesicht da vorne ist, ist nicht total wurscht, aber relativ vernachlässigbar. Früher hat es auch einen Promi-Malus gegeben. Jemand, der zu prominent geworden ist, der hat dann Probleme bekommen. Beispielsweise bei den Wiener Grünen, wenn einer super Arbeit gemacht hat und oft in den Medien war. Also da hat es auch einmal eine Parteichefin gegeben, die zu mir damals gesagt hat, bitte nicht schreiben, dass ich Parteichefin bin. Nie mehr schreiben, ich krieg Ärger. Bei uns gibt's keine Chefs, keine Chefinnen. Wir sind alle gleich. Ich krieg wirklich Ärger, wenn ich anders bin als die anderen, wenn ich die Chefin bin. Also bitte nicht schreiben.
Ich geh mal davon aus, du willst es nicht sagen, wer das genau war.
Da hast du vollkommen recht, aber so viele Parteichefinnen bei den Wiener Grünen hat es ja nicht gegeben.
Alles klar. Noch ganz kurz deine Einschätzung. Unsere letzte Folge ist jetzt eine Woche her. Ich habe noch immer das Gefühl, der Wahlkampf ist so überhaupt nicht in die Gänge gekommen, beziehungsweise er plätschert so dahin, jetzt drückt die Wahl immer näher. Wie ist so dein Eindruck?
Ja, du hast vollkommen recht. Es plätschert dahin, es gibt keine großen Themen. Es ist, glaube ich, da unter Anführungszeichen langweiligste Wahlkampf, den ich in meiner Karriere eben schon erlebt habe. Und wie ich gesagt habe, das ist schon mein 6. Wahlkampf. Es gibt keine großen Skandale. Es gibt keine großen Themen, die alles überschatten. Es gibt einfach nur, jede Partei macht ihre Sache und es ist absolut unspektakulär. Aber wir wissen aus der Vergangenheit, es kann immer irgendetwas passieren, irgendwo eine Bombe platzen. Der Christian Kern kann da ein Lied davon singen. Mhm. Den wird es jetzt an dieser Stelle reißen, wenn man ihn dran erinnert, an die Silberstein-Affäre. Aber momentan sieht es aus, als würde es ganz, ganz locker dahin plätschern bis zur Wahl.
Mhm. Wobei ich es nämlich auch spannend finde, dass sich nämlich auch Dominik Knepp gar nicht so aus dem Fenster lehnt.
Ja, es ist ein überraschender Wahlkampf von der FPÖ. Er ist nicht polarisierend. Also diese Plakate, wer diese Plakate wie früher erwartet hat, Asylbetrug heißt Heimatflug, Pommerin statt Muezzin und so weiter. Wir erinnern uns, diese Plakate gibt es nicht. Sie sind extrem schaumgebremst. Dominik Knepp sieht man auf den Plakaten fast staatstragend oder eigentlich so inszeniert staatstragend. Und wer bei den Plakaten auf der Straße vorbeifahrt und ein Auge drauf wirft, sieht oben zum Beispiel Pensionsmillionen oder Millionen für Pensionisten und unterhalb statt Asylmillionen. Jetzt dürfte der Druckerei bei den Freiheitlichen kein Fehler passiert sein. Daher ist es bewusst gesetzt, eine bewusste Themensetzung. Die FPÖ gibt sich nicht mehr als Radaupartei, sondern staatstragend.
Aber die Idee, die Strategie dahinter ist einfach, ein anderes Klientel anzusprechen.
Ja, die Kernbotschaften sind natürlich für die Kernwählerschaft da, Asyl. Aber die FPÖ versucht halt hier mehr Breite zu gewinnen. Möglicherweise ist ihnen etwas Blödes passiert, nämlich dass sie damals die Kampagne schon fix und fertig konzipiert haben, als es ausgesehen hat, dass Kickl Bundeskanzler wird. Wenn ich jetzt natürlich die gesamte Power, auch Plakat und alles, in dieser Situation auf staatstragend gebe und Kickl ist dann nicht mehr Bundeskanzler oder wurde nicht Bundeskanzler, dann habe ich ein Problem. Schmeiße ich alles weg? Stricke ich meine Kampagne total um? Oder sage ich, ich probiere es jetzt einmal so?
Alles klar. Wir haben in dieser Folge auch noch eine Ankündigung in eigener Sache zu machen. Die Wiener Spitzenkandidaten sind alle bei uns in der Presse zu Besuch. Freitag gibt es den Chef der ÖVP, Karl Mahrer, der zu uns kommt. Aber Martin, erzähl mal, was wird denn da genau vor Ort passieren?
Bei uns sind die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten hautnah zu erleben. Sie kommen zu uns. Wir laden die Presseleserinnen und Presseleser ein, zu uns zu kommen. Und die können dort direkt Fragen stellen und mit denen Spitzenkandidaten diskutieren. Es ist dann natürlich sehr, sehr spannend, wie agieren diese Politiker ganz nah, hautnah dran zu sein. Was sagen sie, wenn ich an einen Politiker direkt fragen kann und der nicht ausweichen kann?
Genau, also man kann sich dann online anmelden. Den Link gebe ich Ihnen in die Shownotes. Spoiler, man muss kein Abonnent der Presse sein. Es ist für jeden offen, den es interessiert. Wie gesagt, kommenden Freitag ist es Karl Mahrer, Selma Arapovic von den Neos waren schon bei uns. Es sind dann noch offen Judith Pürringer von den Grünen, Michael Ludwig von der SPÖ und Bürgermeister natürlich und Dominik Knepp von der FPÖ. Ja, und das war's für heute. Danke Martin fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Die Infos zur Folge finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes. Christine Meierhofer und ich sagen danke fürs Zuhören und bis bald.